SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Pascal Fournier. Guten Abend.
Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir das Notwendige tun. Und deshalb will ich im Hinblick auf den Täter klar sagen, dass ich wütend bin und zornig auf diese Tat.
Bundeskanzler Scholz hat heute Solingen besucht, 3 Tage nach dem furchtbaren Messerangriff mit 3 Toten und 8 Verletzten. Begleitet wurde Scholz unter anderem von NRW-Ministerpräsident Wüst und NRW-Innenminister Reul. Helge Rosenkranz fasst den Tag in Solingen zusammen.
Im Zentrum des Kanzlerbesuchs standen zunächst die Retter und Polizeikräfte, die zum Teil das ganze Wochenende über im Einsatz waren. Scholz und auch NRW-Ministerpräsident Wüst dankten diesen Einsatzkräften, die das Erlebte nun in den nächsten Wochen und Monaten verarbeiten müssten. Am Fronhof, dem Tatort von Freitagabend, gedachten der Kanzler, der Ministerpräsident, seine Stellvertreterin Neubauer, NRW-Innenminister Reul und der Solinger Oberbürgermeister Kurzbach, der Opfer des Anschlags. Scholz legte dort eine weiße Rose zum Gedenken ab.
Natürlich kann das nicht alles sein. Nach einer Tat wie der von Solingen ist staatliches Handeln gefragt. Es muss etwas geschehen, es muss schnell etwas geschehen, sagt die gefühlte Stimmungslage. Nur was? Was soll geschehen? Bundesinnenministerin Faeser und Bundesjustizminister Buschmann haben heute zusammen das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum in Berlin besucht. Anschließend präsentierte Buschmann 3 geplante Maßnahmen.
Wir haben es nach jetzigem Kenntnisstand mit islamistischer, dschihadistischer Motivation zu tun. Also müssen wir uns Gedanken dazu machen, wie wir gewaltbereiten Islamismus in Deutschland entschiedener und erfolgreicher bekämpfen. Wir haben es mit einem Flüchtling zu tun, der nach Bulgarien hätte abgeschoben werden können, der aber in die deutsche Zuständigkeit als Dublin-Flüchtling geraten ist, schlichtweg, weil es nicht innerhalb der dafür geltenden Frist gelungen ist. Deshalb müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir insbesondere bei den Dublin-Fällen noch schneller und effektiver abschieben. Und es darf auch sonst keine Tabus geben. Wenn es sinnvolle Maßnahmen gibt im Bereich des Waffenrechts, die wir ergreifen können, um Sicherheit in solchen Fällen effektiv zu erhöhen, darf auch das kein Tabu sein.
Die CDU will als Reaktion auf den Anschlag von Solingen die ausgesetzten Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan wieder möglich machen. Außerdem hatte Parteichef Merz einen Aufnahmestopp für Menschen aus den beiden Ländern gefordert. Das ist aber alles auch nicht ganz so einfach, wie Berlin-Korrespondent Uli Haug erklärt.
Da gibt es gleich mehrere rechtliche Hürden. Die Bundesregierung verweist auf die UN-Menschenrechtscharta und die EU-Menschenrechtskonvention, wegen derer man das Individualrecht auf Asyl nicht so einfach abschaffen könne. Und es bräuchte auch eine Grundgesetzänderung mit 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, und die ist aktuell nicht in Sicht. Insofern dürfte dieser März-Vorschlag, überhaupt keine Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien mehr aufzunehmen, wohl kaum umzusetzen sein.
Nach dem Terroranschlag von Solingen durch einen mutmaßlichen IS-Anhänger sieht der baden-württembergische Verfassungsschutz ein reales Bedrohungsszenario durch die Gefahr eines islamistisch motivierten Anschlags. Das teilte die Behörde auf SWR-Anfrage mit. Einzelheiten von Knut Bauer.
Die Gefahr eines islamistischen Anschlags gehe insbesondere von dschihadistischen Einzelakteuren oder Kleinstgruppen aus, die zu einfachen Tatmitteln greifen. Die Radikalisierung junger Islamisten über die sozialen Netzwerke im Internet erfolge zum Teil im Eiltempo. Die besonders gewaltbereite salafistische Szene als zentrale islamistische Strömung ist laut Verfassungsschutz in Baden-Württemberg zuletzt um 100 Personen auf etwa 1.300 Anhänger angewachsen.
Von Entwarnung also keine Rede. Ähnliches gilt in Rheinland-Pfalz. Gefragt nach der Sicherheitslage dort, sagte der zuständige rheinland-pfälzische Innenminister Ebling heute Morgen in SWR aktuell.
Wir sind nach wie vor in einem sicheren Land. Das ist ein Faktum. Und richtig ist dennoch, auch wir leben nicht frei von Kriminalität oder in diesem speziellen Falle, und das ist das besonders Erschreckende, frei von einer terroristischen Tat. Es geht darum, dass wir weiterhin deutlich machen, das ist ein sicheres Land, und dafür steht natürlich auch Polizei, dafür steht das Engagement vieler tausender Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Die sichern dieses Land auch und sie machen auch Rheinland-Pfalz zu einem der sichersten Bundesländer auch weiterhin.
Frankreichs Präsident Macron unterwegs auf unbekanntem Terrain. In den vergangenen Tagen hat Monsieur le Président mit Vertretern verschiedener Parteien Gemeinsamkeiten, Schnittmengen, Anknüpfungspunkte für politische Zusammenarbeit ausgelotet. Hierzulande tägliches Brot in der Politik, in Frankreich höchst ungewöhnlich. Aber das Ergebnis der jüngsten Parlamentswahl macht es eben erforderlich. Am Freitag hatte Macron bereits Vertreter des Linksbündnisses im Élysée-Palast empfangen, heute zum Abschluss der Sondierungen Vertreter des rechten Rassemblement National. Was dabei herausgekommen ist, weiß Paris-Korrespondentin Caroline Diller.
Die Mehrheitsfindung in Frankreich gleicht weiter der politischen Quadratur des Kreises. Für Jordan Bardella, den Parteichef des rechtsnationalen Rassemblement National, gibt es eine geradezu dunkelrote Linie. Sollte das Linksbündnis, der Nouveau Front Populaire, die Regierung stellen, werde der RN ein Misstrauensvotum anstrengen, so Bardella nach dem Treffen mit Präsident Macron. Am Samstag hatte Jean-Luc Mélenchon, die umstrittene Leitfigur der linkspopulistischen LFI, angedeutet, dass seine Partei auf Ministerposten verzichten könnte, vorausgesetzt, das Präsidentenlager und die Konservativen seien bereit, eine Regierung des Linksbündnisses zu akzeptieren und deren Programm umzusetzen. Das hieße zum Beispiel, die ungeliebte Rentenreform wieder rückgängig zu machen oder eine Vermögenssteuer einzuführen. Für einige Vertreter des Präsidentenlagers und der Konservativen ist das allerdings genauso undenkbar wie mögliche LFI-Minister. Wann der Präsident einen Regierungschef oder eine Regierungschefin ernennen will, ist ebenfalls weiter unklar, auch an Tag 41 ohne Regierung.
Fokus Südwest.
In Rheinland-Pfalz war heute buchstäblich rum mit lustig. Schulstart. Nun ist vieles bestimmt ganz neu an diesem ersten Tag. Diverse Probleme sind es nicht. Allen voran der Lehrermangel, der heute so gravierend ist wie am letzten Tag des vorangegangenen Schuljahres. Um diesem Problem endlich besser beizukommen, hat der Verband Bildung und Erziehung VBE bessere Arbeitsbedingungen in den Schulen gefordert. Petra Wagner.
Der VBE fordert, mehr Sozialarbeiter, Psychologen und andere Professionen an den Schulen zu integrieren. So könnten Lehrkräfte entlastet werden. Zudem müssten Grundschullehrer besser bezahlt werden. Dies fordert auch die CDU-Opposition. Im neuen Schuljahr, das heute begonnen hat, gibt es rund 548.000 Schülerinnen und Schüler. Laut Bildungsministerium rund 10.000 mehr als im vergangenen Jahr. Die Situation sei herausfordernd, sagte Bildungsministerin Hobig. Es seien aber 400 zusätzliche Planstellen und mehr als 200 zusätzliche befristete Beschäftigungsstellen eingerichtet worden.
Am Blautopf in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis hat heute der große Umbau für 17 Millionen Euro begonnen. Und zwar wirklich ein großer Umbau. 4 Jahre lang wird die Sehenswürdigkeit saniert und modernisiert. SWR-Reporter Justus Maddaus hat sich heute Mittag die Baustelle angeschaut.
Die Bauzäune stehen hier am Blautopf. Die Besucher können nicht mehr rein. Man kann von der Seite hier noch etwas sehen, einen Blick auf die Wassermühle, auf das Wehr, aber eben dieses tiefblaue Wasser, diese Quelle, die kann man nicht mehr erkennen. Man hört im Hintergrund vielleicht auch schon ein bisschen die Baufahrzeuge langfahren. Aber natürlich kommen weiterhin Menschen, die das Ganze sehen wollen, denn es gibt viele, die anscheinend noch nicht wussten, dass der Blautopf ab heute erstmal für 4 Jahre geschlossen ist. Insgesamt rund 20 Leute sind hier gerade eine große Gruppe vorbeigekommen mit Fahrrädern, mit Wanderausrüstung. Die wollten sich das natürlich anschauen und waren sichtlich enttäuscht, dass der Blautopf jetzt erstmal geschlossen ist.
Und dann war da noch
George Herman Ruth, Insidern besser bekannt als US-Baseball-Legende Babe Ruth. Einer der ersten Spieler überhaupt, der in die Baseball Hall of Fame aufgenommen wurde. Geboren 1895, bestritt er sein letztes Spiel 1935. 1948 ist er gestorben. Aber es heißt nicht umsonst, Legenden sterben nicht. Dass das im Fall von Babe Ruth definitiv so ist und die Legende weiterlebt, zeigte sich jetzt, als in Dallas ein Original Babe Ruth Trikot versteigert wurde. Katrin Brandt.
Dieses spezielle Trikot hat Babe Ruth 1932 getragen, in einem wichtigen Spiel der Endspielserie gegen die Chicago Cubs. Und in diesem Spiel hat er angeblich mit seinem Baseballschläger in die Richtung gezeigt, in die er den Ball anschließend geschlagen hat. So etwas kommt im Baseball sehr selten vor. Das Trikot hat ein paar Mal die Besitzer gewechselt und ist vor etwa 20 Jahren zuletzt versteigert worden für $940.000. Wer am Wochenende über 24 Millionen Dollar dafür bezahlt hat, das ist nicht bekannt, aber es gab wohl großes Interesse laut Auktionshaus. Es ging 6 Stunden lang bei der Online-Versteigerung hin und her.
Und die Person, die am Schluss den Zuschlag bekommen hat, ist zwar jetzt eine ordentliche Stange Geld los, kann aber dafür jetzt damit prahlen, Besitzer oder Besitzerin des teuersten Sportsammlerstücks der Welt zu sein. Zur Legendenbildung reicht das aber vermutlich nicht aus.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.